Und das heißt, dass Sie entschuldigen, wer ist für die heute beim Fakultätentag, oder beziehungsweise nicht beim ganzen Fakultätentag, sondern nur bei den Vorstandstreffen, und schäme mich deshalb vor, nur damit er wisst, womit er jetzt gerade die Zeit vertreibt. Der Fakultätentag Informatik ist halt Zusammenschluss von allen Informatikfakultäten in ganz Deutschland, also in dem Fall primär den auf dem universitären Niveau. Und ja, gibt es halt überraschenderweise 40 Universitäten, wo man richtig Informatik studieren kann, die da halt Mitglied sind, beziehungsweise deren Fakultäten sind dort Mitglied. Und dann gibt es halt noch einen ganzen Haufen Fakultäten, die informatikartige Studiengänge haben, wie Wirtschaftsinformatik, angewandte Informatik und wie auch immer das überall heißt. Und die setzen sich regelmäßig zusammen und versuchen halt, also eigentlich eines der größten Themen im Fakultätentag ist schon die Abstimmung der Informatikausbildung, damit das, was ihr hier lernt, sich nicht so sehr unterscheidet von dem, was man in München lernt oder dem unterscheidet, was man in Hamburg lernt. Und insbesondere halt eben auch so die Vertretung der informatischen Belange bei den anderen großen Themen, der Hochschulrektorenkonferenz, die ja zum Beispiel so Sachen wie den Bologna-Prozess, Bachelor-Master, kennt ihr sicherlich alle, begleitet, oder halt in der Kultusministerkonferenz, wo die Kultusminister regelmäßig sich zusammensetzen und abstimmen. Und ja, da ist jetzt, falls ihr da irgendwie noch ein bisschen mehr wollt, gibt es ja auch eine URL, wo ihr euch den Fakultätentag angucken könnt. Ansonsten gibt es übrigens sowas, das ist ja jetzt ja quasi eher aus der Universitätsorganisationssicht, auch wenn da studentische Vertreter auch mit beteiligt sind, aber für die Informatikfachschaften gibt es eben auch sowas, nämlich eine Konferenz der Informatikfachschaften, wo sich halt eben die Studierendenvertretung aller Informatikuniversitäten und in dem Fall glaube ich sogar auch aller Informatik anbietenden Fachhochschulen zusammensetzen, die quasi sozusagen die Studenten sich auch in diesem Gremium oder auch im Allgemeinen repräsentieren. So, soweit zu der Entschuldigung, warum ich jetzt hier bin, die ihr mit mir vorlieb nehmen muss. Und damit springen wir direkt weiter zu der Übersicht, was wir letzte Woche gemacht haben, oder beziehungsweise wie ihr letzte Woche auch euch anhören konntet. Ja, letzte Woche haben wir über eben physikalische und organisatorische Aspekte geredet. Das fängt an mit halt der Definition von so einem Sicherheitskonzept, wie man dabei vorgeht. Haben wir auch intensiv in der Übung diskutiert. Dieses tolle Vorgehensmodell, die wir da besprochen haben, geht dann um direkt konkrete Probleme wie die physische Sicherheit, wo wir uns ein paar Aspekte rausgegriffen haben, halt eben Datensicherung, wo wir vorgestellt haben, wie man halt eben in verschiedenen Sicherungsverfahren, eben auch vor allem von der Technologie unterscheidet, was ist inkrementelle Sicherung, was ist differenzielle Sicherung, was ist Vollsicherung und so weiter. Und am Ende gab es dann nochmal einen ganz schnellen Durchlauf durch die einschlägigen Gesetze, der sicherlich nicht abschließend war, aber doch schon mal einen groben Anhaltspunkt in die wo ihr dann mal hingucken könnt, falls ihr mal in die CIO-Position kommt und da mal was nachlesen müsst. So. Und damit springen wir auch schon zum neuen Kapitel. Heute und nächste Woche soll es um Verschlüsselung gehen. Insgesamt ist das Kapitel hier so aufgeteilt, dass wir uns am ersten Mal über sehr einfache Verschlüsselungsverfahren unterhalten und so ein bisschen die Idee des von den Verschlüsselungsverfahren und vor allem auch Angriffen auf Verschlüsselungsverfahren kennenzulernen. Dann gucken wir uns halt bekannte symmetrische Verfahren an und dann am Ende noch bekannte asymmetrische Verfahren. So, wie gesagt, fangen wir erstmal mit dem Einfachsten an. Was ist überhaupt Verschlüsselung? Ja, im einfachsten Fall haben wir einfach so eine Funktion V. Ne? Da steckt noch irgendein Text drin, da kommt ein Ciphertext raus und dann haben wir dazu eine passende inverse Funktion E. Und wenn wir die aufrufen auf dem verschlüsselten Text, kommt wunderhafte Weise immer wieder M raus. Ganz klar ist, dass irgendwie E und V zusammenpassen müssen. Also man braucht halt kann ich eine beliebige Funktion für V nehmen, und aus dem natürlich auch irgendwie klar ist, dass man halt vom Informationsgehalt, der muss hier in dem Ciphertext schon noch drin stecken, damit wir nicht da irgendwo wieder rausgekommen wird, die Information wieder reinlegen. So, auf der Basis, quasi das simple theoretische Modell, wir haben einfach zwei Funktionen, schauen wir jetzt einfach mal weiter und gucken uns an, wie Verschlüsselungen aussehen und wie sie angewendet werden können. Klassischer Bereich ist natürlich die ersten beiden Punkte. Ich habe irgendwie Informationen, dann möchte ich nicht, dass andere Leute wissen, was da drin steht. Es kann zum einen sein, ich habe mein geheimes Tagebuch, das liegt im Schrank, das möchte aber wenn ich nur ich lesen können. Das ist halt eben die Sicherung von gespeicherten Informationen. Oder ich schreibe meinen Liebesbrief und da möchte ich nicht, dass jeder, der den in die Hand bekommt, sie lesen kann. Das ist halt eben dieses klassische Problem des Übertragens von Informationen. Beide haben ein bisschen eigene Eigenschaften. Bei dem einen, also bei dem zweiten Punkt, bin ich derselbe, der ist verschlüsselt und entschlüsselt. Insofern habe ich kein Problem, zum Beispiel, falls das Verfahren in Schule einsetzt, den mir selber mitzuteilen, weil ich kenne ihn halt, kann ihn vielleicht sogar merken. Bei dem anderen Verfahren habe ich natürlich das Problem, dass ich mit dem Empfänger als erstes das Verfahren abstimmen muss, auf irgendeine Art und Weise, und dann, falls das Verfahren halt die parametrisiert ist über so einen Schlüssel, auch noch die Schlüssel irgendwie abklären muss. Und das kann dann halt genauso kompliziertes Problem sein, wie den Dienstbrief selber. So, wenn wir jetzt schon mal so ein Verfahren haben, mit dem wir jetzt diese Verschlüsselung durchführen können, dann kann man das Ganze noch ein bisschen weiter treiben, gerade wenn es in den Bereich der asymmetrischen Verschlüsselung geht. Da kann ich dann nämlich auch Authentizität von Personen darstellen oder auch von Nachrichten, indem ich halt zum Beispiel den Brieffall nicht nur verschlüssle, sondern eben auch maskiniere und dadurch durch ein nur mir bekanntes Geheimnis sicherstelle, dass der Brief auch wirklich von mir ist und andere Leute können halt überprüfen, ob der Brief wirklich von mir ist. Und genau dasselbe kann ich halt halt mit Nachrichten machen und eben auch mit Softwarekomponenten. Da kennt man es halt, denke ich, immer schon relativ häufig. Ja, bei E-Mails kennt man diese digitalen Signaturen, kennt es auch schon deutlich häufiger. So. So, jetzt wollen wir das mal machen. Das einfachste Verfahren, das hat sicherlich jeder von euch schon einmal angewendet, sicherlich zumindest im Schulalter irgendwann mal, das ist die monoalphabetische Substitution. Dabei ist die Idee einfach, okay, ich nehme mein ganzes Alphabet, was ich habe, im einfachsten Fall nehme ich nur groß oder nur klein Buchstaben, dann habe ich 26 Zeichen in meinem Alphabet und jetzt überlege ich mir für jeden Buchstaben einen anderen Buchstaben, den ich da immer anstelle einsetze. Und dann muss ich einfach mit dem ersetzen, übergehen über meinen Text. Und schon habe ich den Text in der Form verschlüsselt, sodass er eigentlich einfach wieder gelesen werden kann. Das Ganze kann ich jetzt noch eine Nummer vereinfachen, indem ich jetzt sage, ich gebe mich für jeden meiner Buchstaben einen eigenen Schlüssel an, also ein eigenes Mapping von einem Buchstaben zu einem anderen Mapping, sondern ich überlege mir einfach so ein Shift und ich sage einfach, okay, das A wird auf B abgebildet, das B wird auf E abgebildet und so weiter. Insofern muss ich mir jetzt nicht mehr wirklich ein Mapping zwischen Buchstaben merken, sondern wirklich nur noch die Differenz bezüglich A und so weiter und habe einen relativ großen Schlüssel und kann damit jetzt anfangen, meinen Text zu verschlüsseln. Ja, dieses Verfahren ist Caesar-Verfahren genannt, weil es nämlich dem Herrn Caesar zugetragen wird, dass er damit seine Nachrichten verschlüsselt hat. Was relativ auffällig ist, also dieses Buchstabenverfahren, ist natürlich ein großer Schlüssel, ich verschlüssele alle Buchstaben gleich, ist aber noch anfälliger, das andere Verfahren aber auch. Was dabei auffällig ist, ich ersetze einfach nur einen Buchstaben nach dem anderen. Also insofern, wenn ich ein A habe, wird es in meinem ganzen Text immer durch denselben Buchstaben, in dem Fall das G, ersetzt. Und genauso gut, wenn ich ein E habe, wird das E in meinem ganzen Text immer durch ein A ersetzt bei diesem Verfahren. Und jetzt, das ist sicherlich euch auch schon bekannt, hat man natürlich verschiedene Häufigkeiten von Buchstaben und natürlich sprachlichen Texten. Und im Deutschen ist es halt eben das prominente E, was da sehr heraussticht mit seinen 17%, was also quasi immer nahezu jedem Wort zumindest ein E vorhanden, wenn nicht sogar mehrere. Und insofern, was ich jetzt bei dem Caesar-Verfahren einfach nur machen brauche, ist, ich setze mich hin und gucke an, welcher von den Buchstaben kommt jetzt am häufigsten vor. Ne? Hoffentlich, wenn es ein ordentlicher Text ist, der deutschen Sprache wird auch nicht rauskommen, dass das H in meinem Ciphertext am häufigsten vorkommt. Und schon weiß ich, das H ist in Wirklichkeit das E und so kann ich mich dann von einem Buchstaben zum nächsten durchhangeln. Wenn ich jetzt das andere Verfahren habe, also das ein bisschen komplizierte monoalphabetische Substitutionsverfahren, wo ich halt für jeden Buchstaben eine eigene Abbildung mir ausgedacht habe, dann wird es ein bisschen komplizierter, weil da muss ich jetzt halt nicht nur einmal diese Differenz rausrechnen oder rausbekommen, kann dann alle Buchstaben bestimmen, sondern ich muss jetzt wirklich eher so ein bisschen wie mein Kreuzworträtsel. Ich finde halt einen Buchstaben raus und stelle fest, ach, das ist die Übersetzung für die. Und dann finde ich vielleicht irgendwie häufig Texttabelle, es gibt ja mehr so eine sehr häufigen Buchstaben hier im Text. Finde ich halt die anderen, wie zum Beispiel das N, auch ein sehr häufiger Buchstabe. Ansonsten all den etwas älteren unter uns noch aus Glücksrad bekannten, ne, das Ernste, was eigentlich immer jedes Wort gelöst hat. Die Buchstaben kann man natürlich relativ schnell substituieren und dann kann man sich quasi über ein Kreuzworträtsel durchhangeln und feststellen, ach, na, dieses Wort, das sieht so aus wie das Wort und schon kommt man halt zu den restlichen Substitutionen. So, daran sieht man, wie einfach es ist, halt bei so einem monoalphabetischen Substitutionsverfahren zu einem Ergebnis zu kommen. Also machen wir das Ganze noch eine Nummer komplizierter und sagen uns, wir machen jetzt einen Buchstabe für Buchstabe, immer dasselbe Verfahren, sondern wir nehmen uns jetzt ein bisschen größeren Block und machen jetzt für verschiedene Buchstaben unterschiedliche Verfahren. Und das ist natürlich alphabetisch. Wir nehmen uns jetzt zum Beispiel hier in dem Fall ein Schlüsselwort, das Alice heißt, das ist halt 5 Zeichen lang und insofern wird das erste Zeichen mit dem A verschlüsselt, das zweite Zeichen mit dem L verschlüsselt, und das letzte wird dann allerdings wieder mit dem A verschlüsselt und so weiter. Und der Vorteil von dem Verfahren ist natürlich, dass ich nicht mehr ganz so diese einfache Übersetzung habe, also die Buchstaben werden unterschiedlich übersetzt. Eine Sache, die bei dem anderen Verfahren natürlich auch sofort auffallen würde, ist in unserem Fall dieses alles mit seinen zwei L hintereinander. In dem Caesar-Verfahren würde natürlich der Ciphertext auch wieder eine Doppelung haben. Und insofern können wir das Wort auch wieder einschaffen und sofort erreichen. Die haben wir hier bei den multialphabetischen Verfahren zumindest stärker verschleiert. So, multialphabetische Verfahren kann man jetzt ganz unterschiedlich machen. Oder auch bei den monoalphabetischen, was wir uns jetzt angeguckt hatten, war immer so ein plus x modulo 26, was ja somit das einfachste Verfahren ist. Wenn wir jetzt auch noch auf 13 setzen, haben wir das berühmte Rot-13-Verfahren. Beim monoalphabetischen, wo es also quasi effekterweise immer plus 13 modulo 26 ist, was dann ja auch relativ leicht zu knacken ist, weil es ja nur ein Schlüssel geht, nämlich die 13. Bei den polyalphabetischen machen wir es halt eine Nummer komplizierter, indem wir halt einfach mehrere Schlüssel haben. So, jetzt können wir da auch noch andere Additionen oder andere Operationen verwenden, auch wollte ich eigentlich gerade hinaus. Also, wir haben jetzt Additionen angeguckt, man kann sich natürlich auch so eine Sache vorstellen, wie das von X-Vor auf jeden Buchstaben macht. Oder man kann sich eine beliebige andere Funktion vorstellen, die halt aus einem Buchstaben und einem anderen Buchstaben oder einem Schlüsselwort in derselben Länge wieder einen neuen Buchstaben macht. Bei dem Verfahren ist halt eben der wichtige Punkt, dass diese Teilschlüssel immer gleich lang sind, sodass halt eben sich hier nicht der X unten noch aufbläht. Das kann bei anderen Verschlüsselungsverfahren allerdings auch wieder anders sein. So, tolle Idee. Allerdings werden wir relativ schnell feststellen, dass das auch nicht so die perfekte Idee ist, weil wenn ich erst einmal weiß, wie lang der Schlüssel ist, und das kann ich auch mit verschiedenen Analysetechniken rausbekommen, dann erinnert mich ja jetzt, wenn der Text lang genug ist, ist daran, einfach immer nur die 1 Modulo 5 Buchstaben zu nehmen, 2 Modulo 5, 3 Modulo 5 Buchstaben und so weiter. Und über jeweils die einzelnen Häufigkeitsanalysen zu machen, weil für die passiert ja eigentlich nichts anderes, als was wir vorhin gesehen haben bei den monoalphabetischen Substitutionen, dass die jeweils immer mit demselben Schlüssel verschlüsselt werden. Also insofern kann man den Text sozusagen in immer in 5er Schritten aufteilen und schon haben wir eigentlich quasi dieselben Probleme, die wir vorher hatten. Das können wir dann erschlagen, indem wir den Schlüssel dann genug machen. Und das Verfahren heißt dann der Lambda-Schiffe, dass die Idee, ich nehme mal wirklich den Schlüssel, ist genauso lang wie mein Graph ist. Die Idee ist natürlich ganz klar, dadurch habe ich dieses Wiederholen raus, zumindest dieses zyklische Wiederholen, oder ich weiß zumindest nicht, wann sich die Buchstabe wiederholt in den Schlüsseltext. Und das gleicht halt diesen Angriff, den ich gerade inspiziert habe, ziemlich gut ab. Ein Problem bei dem Ding ist, üblicherweise nimmt man dabei halt so eine Sache wie zum Beispiel Buch. Weil, um den Schlüssel zu verteilen, ja, also bei dem ersten Fall, beim Caesar-Verfahren hatten wir jetzt den Schlüssel, das war eine Zahl zwischen 0 und 26. Bei dem zweiten Fall war das halt schon ein Wort von der Länge n möglichst klein. Bei dem Fall ist es jetzt schon ein Board von der Länge des Klartextes, also wird schon ein bisschen kompliziert, das mit auch Weißen zu nehmen. Und insofern hat sich es bei dem Verfahren geeignet, da halt ein Buch zu nehmen. Nehmen wir zum Beispiel Goethes Faust, der ist relativ klar strukturiert, ne? Da gibt es irgendwie über Zeilenanmerkungen, der standardisiert, den kann ich dann auch sonst verkaufen und zum Verschlüsseln benutzen. Der Nachteil ist, wenn ich halt den Herrn Faust nehme und zum Verschlüsseln nehme, ist es halt wieder ein deutscher Text. Und dann lege ich halt einen deutschen Text und einen deutschen Text übereinander oder vielleicht auch einen englischen und einen deutschen Text oder wie auch immer. Auf jeden Fall beide haben wieder eigene Häufigkeitsmerkmale. Und wenn der Text lang genug ist und ich es oft genug verwende oder oft genug hinter die Nachrichten abfangen kann, werde ich feststellen, dass natürlich am häufigsten eine D mit einem D verschlüsselt wird. Und insofern kann ich dann auch wieder umgekehrt rangehen über diese Häufigkeitsanalyse, die nämlich dann an einer Seite auf den Schlüssel drauf liegt, weil der halt natürlich Sprachtext ist, und andererseits auf den Klartext drauf liegt, kann ich dann wieder eine statistische Analyse rauskriegen, wie der entweder der Schlüssel oder der Klartext ist, um die Nachricht oder die Nachricht für den Schlüssel. So, jetzt sind wir das halt noch mal komplizierter. Und gehen jetzt halt natürlich im sprachlichen Text und dann kommt das raus, was meistens als Montanet bezeichnet wird. Weil eine Gefahr bei den Benannungsschlüsseln, das hatte ich jetzt gerade noch nicht erwähnt, war, wenn ich jetzt durch das Haus nehme und mich einmal darauf geeinigt habe, wir fangen irgendwie bei Zeile 260 fangen wir an, dann verwende ich das ja immer so. Also ich schreibe meinen ersten Brief, fange bei Zeile 260 an, schreibe meinen zweiten Brief und wieder bei Zeile 260 an und der Angreifer wird nach einer Weile halt rauskriegen, auch wieder durch übereinanderlegen der abgefangenen Nachrichten, dass welche Stelle der letzte Haus ich da gerade benutzt habe. Insofern ist dann die Idee vom One-Time-Pad, ich nehme einen Schlüssel wirklich nur einmal. Dann kann halt der Angreifer halt eben sich übereinanderlegen von mehreren Nachrichten nicht mehr machen. Und um jetzt auch noch diese andere Sache rauszubekommen, dass ich eine Häufigkeitsanalyse über den Schlüssel machen kann, nehme ich nicht nur was natürlich sprachlich ist, sondern ich nehme wirklich einen echten Zufall. Und damit habe ich quasi das perfekte Verschlüsselungsverfahren entwickelt, was man sich überhaupt ausdenken kann, weil der Angreifer hat jetzt diese zufällige Zeichenfolge, die genauso lang ist wie mein Klartext. Und was rauskommt, ist halt wirklich sehr zufällig. Es hat keine statistischen Eigenschaften mehr, die sich auf meinen Klartext oder eben auf den Schlüssel, den ich gewonnen hätte, abbilden lassen. Das Ganze ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt wirklich dran denke, ich bin der Spion, der irgendein Feindesland unterwegs bin, dann habe ich halt irgendwie so ein dickes Buch dabei, wo jeweils One-Time-Pads für jede Nachricht drin ist. Also insofern ist es halt wirklich ein Verfahren, was zwar super sicher ist, also eigentlich das perfekte Verfahren, aber was halt eben auch in der Anwendung sehr unpraktisch ist. So, vielleicht noch, das hatte ich vorhin schon erwähnt, also bei den Flash-Schlüsseln, bei diesen Verfahren, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, kann man ja verschiedene Techniken verwenden und hier beim One-Time-Pad, da es halt irgendwie auch so Bitfolgen sind und das Beschlüsse auch irgendwie Bitfolgen sind, macht man es am besten mit XOR, denn klappt man die Flash-Schlüssel und die Endschlüssel auch super gleich. Und ja, das perfekte Verfahren, also wenn ihr mal irgendwie was verschlüsseln wollt, nehmt das. Vielleicht da noch eine Anmerkung dazu, der Schlüssel muss auch wirklich zufällig sein. Ne? Jetzt wird man natürlich sofort auf die Idee kommen, ja, zufällig toll. Ich nehme mal den Pseudo-Zufallsgenerator, der produziert hier irgendwie Daten, also brauche ich mir gar nicht die Zufallsdaten selber mitbringen, sondern muss eigentlich nur die Input-Daten, die Seed-Daten für meinen Pseudo-Zufallsgenerator mitbringen. Das funktioniert natürlich nicht, weil der hat natürlich auch wieder irgendwelche statistischen Eigenschaften. Das kriegt man dann gleich voraus und dann haben wir quasi dasselbe wieder für einen sprachlichen Text. Da gibt es auch so die Anekdote, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg auch One-Time-Pads sehr aktiv eingesetzt wurden, bloß damals halt noch nicht irgendwie zufällig hergestellt wurden, sondern an Schreibmaschinen durch wildes Tippen. Der Haken dabei ist, die Leute, die das gemacht haben, waren Menschen. Also die haben nicht zufällig gearbeitet, obwohl es zufällig aussah, sondern die haben ja zum Beispiel es vermieden, zweimal miteinander den selben Buchstaben zu drücken. Weil für den Menschen ist das nicht zufällig, dass zweimal der selbe Buchstabe kommt. Für den Zufall ist es aber zufällig, dass zweimal miteinander der selbe Buchstabe ab und zu mal vorkommt. Insofern war das zum Beispiel ein Angriffsvektor auf One-Time-Netz, das man rausrichtet. Also wenn wir da einen Angriff machen, zwei Zeichen hintereinander sind garantiert nie dieselbe im Schlüsseltext. Und auch so böse Wörter haben die Leute beim Tippen auch so vermieden. Insofern hat man dann schon einige Zeichenfolgen aus dem One-Time-Pad ausschließen können. Was dann das Brute-Force ausprobieren von One-Time-Pads wirklich erleichtert hat.
Also wirklich der Zufall ist
nur genau. Also es ist zum Beispiel eine Technik, die damals auch gerne angewendet wurde, so Leute in Räume gesetzt und würfeln. Heutzutage würde ich eher auf die Inhalte. Wenn noch andere Sachen, Runtime ist ja auch relativ wichtig, da gab es auch andere Sektoren, die halt in die Richtung gehen, dass halt Leute, wenn sie denn jetzt unbedingt noch eine Nachricht durchschicken wollen, aber den Druckbuch war leer, dann halt einfach nochmal die letzte Nachricht genommen haben, nicht nur das Fehler, weil damit erlaube ich eigentlich auch wieder diese Sachen übereinander liegen.
Von den Nachrichten. So, jetzt hatten wir uns immer Sachen angeguckt, wo
wie man hier so schön auch in der Tabelle sieht, so die Zuordnung relativ gleich geblieben ist. Also dieses Bild vom Ciphertext fliegt irgendwie schon mit dem Bild vom Klartext überein. Und das muss aber nicht sein, sondern wir können natürlich auch noch als andere Technik einfach die Buchstaben wirklich in ihrer Reihenfolge durcheinander würfeln. Das nennt man ein Permutationsverfahren. Und in dem einfachsten Fall in der Reihenidee ist es, wir nehmen uns einfach eine bestimmte Anzahl von Buchstaben, in dem Fall Index 4, und dann überlegen wir uns eine neue Reihenfolge für diese vier Buchstaben. Die wenden wir dann einfach immer in Viererblöcken an, ne? Also erstes Kern, dann ist Utat und immer so weiter. Und Vorteil von dem Verfahren ist, wenn ich jetzt so einen statistischen Angriff mache, also unter der Annahme, dass es nicht geheim ist, dass es ein solcher Text ist, also dann kann ich natürlich immer noch die Information rausziehen. Mache ich jetzt einen Angriff darauf, stelle ich fest, ja, die Häufigkeitsanalyse legt mir auch wieder die Verteilung von deutschen Buchstaben aus. Ist ja kein Wunder, wir haben ja nichts an den Buchstaben geändert. Aber es hilft mir halt nicht weiter, die Reihenfolge zu bestimmen. Angriff in dem Fall, ganz klar, das ist man natürlich halt auch gleich. In der deutschen Sprache findet man jetzt auch wiederum Zeichenketten relativ häufig sind. Also nehmen wir einfach diese Zeichenkette DER, die findet man einerseits als Artikel vor ganzen Haufen von Wörtern und die findet man auch innerhalb von Wörtern relativ häufig. Also was man jetzt machen kann, ist, irgendwelche Blöcke zu suchen, auch wieder, wenn man die Länge vorher schon ausgeknobelt hat, Blöcke zu suchen, in denen die Buchstaben D, E, R drin vorkommen, und dann kursiert man so lange, bis man eine Permutation findet, wo der Doppel-D, R rauskommt, und dann kann man gucken, ob das irgendwie auch in anderen Fällen zu nächst vorhandenen Texten führt. Insofern ist hier auch wieder der Angriff relativ einfach. Genau, die inverse Funktion, also unser E zum V, ist hier einfach diese Permutation quasi wieder umzulegen. Das ist natürlich bei ein bisschen komplizierteren Permutationen, ja, eigentlich gar nicht so kompliziert herzustellen. Sieht so kompliziert aus. Wichtig ist vielleicht für die Praxis, für heutige Verfahren, macht es eigentlich eher Sinn, wenn wir die ganzen Sachen miteinander mitmischen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, nachdem wir uns jetzt ein bisschen einfacher Verfahren angeguckt haben, haben wir quasi bei jedem festgestellt, wie man da hintenrum doch noch an den Klartext rankommt, wenn man sich nur genug Mühe gibt. Heutige Verfahren haben eigentlich noch ein bisschen größere Anforderungen, weil eine Sache, also viele von den Angriffen, die wir jetzt auch gerade skizziert haben, basiert ja darauf, dass wir einfach mal ausprobieren. Was natürlich irgendwie zu Zählerzeiten relativ aufwendig war, wenn ich da wirklich jemanden hinsetzen musste, der etwas ausprobieren muss. Das ist natürlich heute deutlich einfacher. Ich schreibe einfach mal schnell ein Programm und schon kann ich eine ganze Menge Schlüssel ausprobieren. Ich kann so eine statistische Analyse relativ einfach machen, ohne dass ich das Stunden lang umzählen muss und so weiter. Also wenn man zum Beispiel alleine an diese Tabelle denkt, die wir da vorhin hatten, mit diesen typischen Buchstabenverteilungen in der deutschen Sprache, also das vor ein paar hundert Jahren ist es sehr schwierig vorzustellen, dass man sowas wirklich valide aufstellen kann. Und insofern heutzutage ist es relativ einfach, man nimmt einfach einen Text wie die Media, jagt den durch und schon hat man eine schöne statistische Übersicht auch von der aktuellen Sprache. Eigentlich quasi die wichtigste Eigenschaft ist, also ich habe mein V von M, das habe ich irgendwo abgefangen, und auch selbst wenn ich jetzt die Lösungsmaschine, die ich mir kaufen kann, gebe, soll es halt wirklich schwierig sein, das passende M zu ermitteln. Und andersrum, wenn ich halt ein Paar aus V von M und M habe, was ich mir auch relativ einfach herstellen, also abfangen kann, dann soll es nicht möglich sein, auf den Verschlüsselungsalgorithmus oder den Entschlüsselungsalgorithmus Ableitungen zu ziehen, weil dann könnte ich jetzt mit einer Nachricht abfangen und kenne von der vielleicht den Klartext. Und wenn ich dann einmal den Entschlüsselungsalgorithmus geknackt habe, dann kann ich am Ende alle folgenden Nachrichten auch entschlüsseln.
So. Ja, also die Häufigkeitsanalyse haben wir jetzt ja schon diskutiert.
Ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich jetzt eben auch schon nebenbei angesprochen, diese Häufigkeit auf den Buchstaben, die kennt sich ja jeder. Genau dieselben Häufigkeitsanalysen kann man eigentlich auf beliebige Länge von Unterzeichenketten machen. Ne? Also die haben sie jetzt hier speziell auf Buchstabenpaare und Type hingepackt, aber die kann man auch bei größeren Blöcken, also wenn man jetzt zum Beispiel an die IS, komme ich gleich nochmal zu, komme, wo ich 64-Bit-Blöcke habe, selbst da kann ich, wenn ich der Text lang genug ist und ich genug Sample-Material habe, kann ich da auch schon wieder Häufigkeitsverteilungen finden, weil einfach, ja, Wörter sind halt nicht aus dem kompletten Bereich aller Buchstabenkombinationen, sondern eigentlich auch schon nur eine sehr, sehr begrenzte Kombination, die ich da habe. So. Normalerweise klassifiziert man die Angriffe immer in drei Kategorien. Fangen wir mal mit der schwierigsten an. Das ist die, ich habe wirklich irgendwo in den Schrank das verschlüsselte Tagebuch gefunden, ich habe den Nagel abgefangen und jetzt möchte ich rausfinden, was da drin steht. Die ist natürlich relativ schwierig, weil ich einerseits auch nicht richtig weiß, was jetzt drin steht. Insofern fällt der Test auch recht schwer rauszukriegen, ob denn jetzt die Verschlüsselung oder die Entschlüsselung korrekt war oder nicht. Andererseits kann ich natürlich wieder mit statistischen Methoden rauskriegen, ob es ein natürlichsprachlicher Text ist, der dabei am Ende rausgekommen ist oder nicht. Und andererseits kann auch nicht direkte Eigenschaften zwischen dem Cypher-Text und dem Klartext identifizieren. Das ist nämlich die Eigenschaft von dem zweiten. Ich habe es halt geschafft, irgendwie einen Teil oder die ganze Nachricht in entschlüsselter Form und verschlüsselter Form vorliegen zu haben. Das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen absurd, ist aber eigentlich gar nicht so schwierig, also genauso wie dieses zweite. Das hängt damit an, dass Nachrichten zum Beispiel üblicherweise, wenn wir jetzt über E-Mails denken, fangen wir mit demselben Text an, hören mit demselben Text auf. Viele Leute haben irgendwie so eine Signatur unten drunter, die lang ist, die brauchen jeder E-Mail die gleiche. Also insofern, wenn ich einmal eine E-Mail von jemandem gekriegt habe und ab sofort dann anfange, seine verschlüsselten E-Mails abzufangen, habe ich zumindest einen Teil von dem Klartext, kenne ich schon. Vielleicht habe ich dann eben auch noch zusätzlich irgendwelche Header-Informationen, gerade wenn es um Programme geht, ne? Wenn ich zum Beispiel eine verschlüsselte HTTP-Verbindung denke, wo irgendwie als erstes HTTP-GET kommt und dann die Antwort, da kenne ich eigentlich auch schon, sag ich mal, 90% der Schlüsselwörter, die da hin und zurück laufen, kenne ich und, oder beziehungsweise kann ich relativ gut erraten. Und insofern habe ich eigentlich schon eine sehr gute Vorstellung von dem Klartext und kann dann halt eben auch Beziehungen zwischen dem Cypher-Text und dem Klartext relativ einfach herstellen. So, und der quasi ja, einfachste Weg oder in der Klasse relativ einfach ist der Weg, dass ich hier dem Angegriffenen oder dem Opfer auch noch einen Text unterjubeln kann, den er für mich verschlüsselt und aus dem ich dann aus dem verschlüsselten und dem von mir vorgegebenen Klartext ich dann halt bestimmte Eigenschaften rausholen kann. Das Gute bei dem Verfahren ist, da kann ich natürlich so ein bisschen die Grenzen von Verschlüsselungsverfahren austesten. Wenn ich halt weiß, zum Beispiel, dass die Schlüssel oder durch die Schlüssellänge rausfliegen, dann kann ich mit irgendwelchen periodischen Zeichenketten dafür sorgen, dass dann der Angriff auf diese Bestimmung der Schlüssellänge einfacher geht. Oder wenn ich halt weiß, dass irgendwie der Verschlüsselungsalgorithmus hat eine bestimmte Behandlung, wenn ich irgendwie fünfmal denselben Buchstaben hintereinander habe, dann schicke ich mal einfach mal mehrere Texte, fünfmal dieselben Buchstaben und schon kriege ich halt genau diese Spezialbehandlung getriggert, und vielleicht sie einfacher zu knacken als die Behandlung von allen anderen normalen. Ja, man sagt von der Reihenfolge, dass sozusagen die, ja, die Cypher-Text-Uni das komplizierteste ist, wobei halt mit dem Student-Main-Text ist halt eben auch sowas für Experten, wenn man halt eben schon ein bisschen genaueres Wissen über den Algorithmus hat. Das in der Mitte ist halt eben auch für die Nicht-Experten relativ gut, weil da kann ich halt schön meinen Brute Force machen. Ich kenne den Plaintext, ich habe den Cypher-Text und ich versuche jetzt einfach mal alle Schlüssel, solange bis das Entschlüsselte exakt mit dem verschlüsselten mit dem Klartext übereinstimmt, den ich ja schon kenne. Insofern ist der Teil sozusagen auch die dünne Variante. Kann trotzdem mal natürlich auch viel kompliziertere Sachen dabei bei den Plaintext only Known Plaintext Angriffen machen, als einfach dieses Brute Force vorlegen. So. Das war jetzt so ein Gesicht aus Angreifersicht. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die Herstellersicht. was wollen wir denn jetzt von so einer Verschlüsselung haben? Also wir wollen auf der einen Seite relativ lange Blocklänge haben. Blocklänge hatten wir jetzt ja gerade eben bei diesem monoalphabetischen Verfahren bei 1, also oder ein Buchstabe, bei den polyalphabetischen wird es schon mal ein bisschen länger. Und beim One-Time-Flat war sie dann quasi das Ideal, nämlich die komplette Länge der zu verschlüsselnden Nachricht. Irgendwie muss man da schon einen guten Mittelweg finden. Je länger natürlich der Block ist, desto schwieriger wird so eine Häufigkeit natürlich. Ne? Also klar, man findet statistische Unterschiede auch auf 64 Bitblöcken im deutschen Text, aber die sind natürlich jetzt nicht so signifikant wie statistische Unterschiede auf der Buchstabenebene, wo wir das eh sehr deutlich ausleuchten gesehen haben. Genauso bei der Schlüssellänge. Der Schlüssel sollte möglichst so kompliziert sein, dass er halt nicht einfach erraten werden kann. Also wenn ich jetzt an das Zehnerverfahren denke, da hatte ich ja nur die Zahlen von 0 bis 26, das kriege ich ja relativ schnell durch, einfach mal alle Buchstaben ausprobiert und schon kann ich nur prüfen, ob es klappt oder nicht. Bei den anderen Verfahren wird es dann halt schon ein bisschen komplizierter und hier ist ein bisschen auch die Frage, wie groß der Schlüssel sein muss, wie kompliziert das Verfahren ist. Also häufig habe ich ja vielleicht rechenintensive Verfahren, die halt nur sehr schwer zu berechnen sind. Da kann ich mir ein bisschen auch im Schlüsselraum ein bisschen was einsparen, weil da eben das komplette Schlüsselraum durchsuchen relativ aufwendig ist und deswegen muss der Schlüsselraum nicht ganz so groß sein. Habe ich halt ein schnell berechnetes Verfahren, muss ich mir natürlich den Schlüsselraum umso größer machen, damit es halt auch nicht lange dauert, bis ich den gesucht habe. Und manchmal muss ich den Schlüsselraum auch noch zusätzlich größer machen, weil nicht alle Schlüssel Sinn machen. Also wir haben ja einige Verfahren, da haben die Schlüssel bestimmte Bedeutung, also jetzt mal RSA angesprochen, wo da irgendwelche Primzahlen drin stecken, da sind natürlich nicht alle Bitfolgen sinnvolle Schlüssel und teilweise kann man das halt relativ schnell rauskriegen, ob das ein valider Schlüssel ist oder nicht, bevor man überhaupt anfängt loszuentschlüsseln. Und insofern muss ich dann halt den Raum natürlich entsprechend größer machen, damit halt also die Menge der validen Schlüssel groß genug ist, um einen großen Suchaufwand zu erzeugen. So, ja, Blocklänge und Schlüssellänge haben wir jetzt auf quasi Maximum betrieben. Das kriegen wir ja super hin, wie gesagt, mit dem One-Time-Flat. Das nächste ist das, was wir gerade auch beim Binärverfahren gesehen haben, bei der multiapathetischen Variante des CSAT-Verfahrens, ist, idealerweise hängt irgendwie der verschlüsselte Text auf möglichst komplizierte Art und Weise von dem Klartext und dem Schlüssel ab. Nicht wie da, irgendwie Buchstabe für Buchstabe kann ich genau runternehmen. Sodass ich halt eben, was wir eben auch gesehen haben, also diese statistischen Sachen nicht mehr so einfach machen kann, also was wir zum Beispiel Permutieren gesehen haben oder wenn man halt die Permutieren mit dem anderen Verfahren kombiniert. Und die andere Sicht der ganzen, also das war jetzt die Konfusion und die Diffusion ist, dass ich mein Klartext und auch der Schlüssel sollte möglichst, oder das Verfahren sollte möglichst, wenn ein Bit geändert wird im Klartext oder im Schlüssel geändert wird, dann sollten sich möglichst viele Bits in dem entstehenden Ciphertext ändern. Also hier steht quasi das Ideal, es ändert sich jedes Bit. Das ist natürlich halbwegs Quatsch, weil wenn natürlich jedes Bit alle anderen Bits kippt, dann ist das halt auch schon wieder ein viel zu starker Zusammenhang. Also eher so Team mal Daumen die Hälfte der Bits sollten kippen mit jedem Bit, was ich entweder im Klartext oder im Schlüssel kippe. Und dadurch kann ich dann halt eben schon nicht mehr so einfach Rückschlüsse ziehen aus dem Klartext zu dem, aus dem Ciphertext zu dem Klartext. Also da ein Beispiel, wir haben jetzt bei dem Dictionary-Verfahren auch wieder gesehen, hätte ich da jetzt an den Schlüssel einen Buchstaben geändert und den anderen gleich gelassen, dann hätte sich natürlich in dem Ciphertext auch immer nur jeder fünfte Buchstaben geändert und nicht alle Buchstaben der Feldregel. So. Das ist jetzt unsere Zielrichtung, da wollen wir hin mit unserem Verschlüsselungsverfahren. Was vielleicht ganz wichtig ist, wenn wir mal in so eine Situation kommen, irgendwo Verschlüsselung einsetzen zu müssen, beherzigt unsere fünf Tipps. Also der erste Tipp ist wirklich der allerwichtigste. Häufig liest man dann auch sowas, da braucht man auch ganz schön viel kriminelle Energie, um das Problem dann so zu lösen. Der Angreifer hat kriminelle Energie, das ist ja nicht der Angreifer. Oder der Angreifer hat eine ganze Menge Langeweile und spielt gerne mit Disassemblern rum. Und insofern, es gibt immer einen Angreifer und der Angreifer hat eigentlich immer noch genug Potenzial, um euer Verschlüsselungsverfahren zu knacken. Nur weil ihr der Meinung seid, dass es nicht spannend genug ist, es gibt genug Leute, die sogar spannend sind. Der zweite Punkt ist auch relativ wichtig. Es gibt immer eine ganze Menge Leute, die immer ganz coole eigene Verschlüsselungsverfahren ausdenken, die dann häufig aber auch durch mathematischen Betrachtungen kaum mehr standhalten. Das solltet ihr dann auch zunächst vermeiden, weil wir das mal von Profi machen lassen. Das sind wir auch nicht. Also insofern lasst euch nicht verleiten, mich quasi auf meine Anleitung, die ich jetzt gleich als nächstes zum DES- und AES-Verfahren gebe, euch da hinzusetzen und einen so ein Ding zu implementieren. Das wird sicherlich auch eher in die Hose gehen, als dass es ein valides Implementierung des Verfahrens gibt. Da sind wir nämlich auch gleich zu dem letzten hingesprungen. Also eigentlich mit das der häufigste Fehler im Zusammenhang mit Verschlüsselung, da man ja heute häufig auch eher bekannte Verfahren einsetzt, ist die Implementierung und Umsetzung der Verschlüsselung. Also es hilft ja nichts, wenn man sich den DES-Algorithmus nimmt, aus dem Buch abschreibt und dann vielleicht feststellt, ach, meine Applikationsdomäne, da muss jetzt aber irgendwie nicht nur 56-Bit-Schlüssel, sondern nur 50-Bit-Schlüssel und die restlichen 6-Bit, die berechnen ja irgendwie viel mal dauer aus irgendwelchen Werten. Das kann signifikanten Einfluss auf die Sicherheit des Algorithmus haben, und zwar auch mehr signifikanten Einfluss als das der Suchraum von 2 auf 56 auf 2 auf 50 runterfällt, sondern halt eben teilweise komplett Eigenschaften des DES-Algorithmus zerhauen. Eine andere Sache sind halt Implementierungsfehler, findet man auch ganz häufig, da werden irgendwelche Abkürzungen eingebaut vom Programmierer, weil der denkt, das sieht doch viel cooler aus. Und das hilft an der Stelle auch nichts. Also, und die Nutzung, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, das wir heute auch übersehen. Zum Beispiel, wenn ich rangehe und sage, mein Schlüssel zum Beispiel bestimmt sich aus dem Passwort des Benutzers. Das ist eine nette Idee, verhindert so ein bisschen, dass ich den Schlüssel irgendwo abspeichern muss, weil der Benutzer hat sein Passwort ja im Kopf und kann es bei Bedarf eingeben, hat aber den riesen Nachteil, dass ich natürlich keinen zufälligen Schlüssel mehr habe, wie ich halt bei meinen ganzen Analysen vorher davon ausgegangen bin, sondern halt schon ja, sehr eingeschränkten Schlüsselraum nur noch habe, den ich vielleicht bei einer heutigen Passwort dann einfach mal ganz schnell absuchen kann und insofern mein ganzes Verschlüsselungssystem eigentlich nur noch an dieser kleinen Eigenschaft hängt und die Haupteigenschaften auf dem von WES oder AES überhaupt keine Rolle mehr spielen. So. Jetzt haben wir aber zwei Punkte übersprungen. Der eine ist das berühmte Kerckhoffs-Prinzip, was auch gerne vernachlässigt wird, wenn Leute sagen, ich denke mir mal einen grünen Algorithmus aus. Eine Verschlüsselung besteht ja meistens aus eben, glaube ich, einer parametrisierten Funktion. Also nicht, wie wir es ganz am Anfang mit dem Einfachmodell vorgestellt haben, sondern ich habe zwei Eingaben, ich habe einen Schlüssel und ich habe den Klartext. Und beim Entschlüsseln habe ich den Schlüssel und den Ciphertext als Eingabe. Und das Kerckhoffs-Prinzip sagt, also man kann das eigentlich nur valide im Kryptosystem bewerten, wenn man wirklich das Verfahren kennt, die Schlüssel nicht. Also der Schlüssel sollte, wenn es geht, dann auch wirklich nur aus einer Bitfolge bestehen, nicht irgendwie eine Unterfunktion ist mein Schlüssel. Oder wenn dieses Software-Modul geladen ist, das ist quasi mein Schlüssel für die Verschlüsselung, sondern wirklich nur eine Bitfolge. Und nur dann kann man halt eben auch anfangen, irgendwelche mathematischen Betrachtungen über das ganze Verfahren zu setzen und dann auch eine valide Aussage darüber treffen, wie schwierig ist es denn jetzt, oder gibt es da irgendwelche Abkürzungen, die da noch gar nicht versteckt wurden. So, der nächste Punkt, fällt auch so ein bisschen in die Implementierungsecke. Häufig kommt man so auf lustige Ideen, Sachen komplizierter zu machen, weil sie in der Theorie irgendwie eine nicht so einfache oder relativ einfache Angriffsaufwand haben. Häufig geht das eher nach hinten los. Also es kann so weit nach hinten losgehen, dass am Ende der Aufwand zu knacken deutlich kleiner ist als von einem unmodifizierten Verfahren. Es kann aber auch so nicht nach hinten losgehen, dass der Aufwand zum Knacken nicht signifikant gesteigert ist. Da werden wir gleich auch nochmal ein Beispiel uns dazu angucken. So, ja. So vielleicht zu den theoretischen Betrachtungen vorneweg. Die theoretische Verschlüsselung. Hatte ich jetzt gerade ja schon mal angesprochen und sage, ganz einfach, das Modell sagt ja, wir haben irgendwie nur ein V und ein E, aber in Wirklichkeit, in der Realität habe ich halt V und es hat irgendwie zwei Parameter, das hat den Klartext und den Schlüssel, der oben reingeht und da kommt dann der Ciphertext raus und dann habe ich eine Entschlüsselungskomponente, die kriegt auch wieder den Ciphertext und den Schlüssel und idealerweise kommt eben wieder M raus. Beim symmetrischen Verschlüsseln gehe ich davon aus, dass ich beide Seiten denselben Schlüssel verwende. Also muss ich halt vorher auf irgendeine Art und Weise den Schlüssel austauschen und kann mich dann aber öffentlich zum Beispiel das Verfahren an. Also es kann ja zum Beispiel auch in irgendeinem Standard drin stehen, SSL benutzt halt diesen Verschlüsselungsalgorithmus zur symmetrischen Verschlüsselung und die einzige Variable in dem ganzen Verfahren ist dann nur noch der Schlüssel und das ganze Verfahren, Implementierung und so weiter ist offen und kann halt auch begutachtet werden.
So. Und jetzt schauen wir uns mal ein Beispiel für ein symmetrisches Verfahren an.
Und ein relativ häufig zu finden, auch heute noch, ist das GES-Verfahren, was seine Ursprünge aus einem ja eigentlich kleinen nationalen Standard hatte, allerdings in den USA, die haben natürlich die ASCII an der Stelle in der IT-Welt schon ein bisschen stärkeren Eindruck hinterlassen. Und die Idee hier ist, dass wir 64-Bit-Blöcke, erstmal unseren Text in 64-Bit-Blöcke zerlegen oder den, was immer was das nun ist, gerade Text ist. Und das Ganze wird dann 16 Mal durchgewürfelt und jeweils haben wir einen 56-Bit-Schlüssel, der auch in jeder von diesen 16 Runden eine Rolle spielt.
Das Interessante ist, wenn man sich den Algorithmus anguckt, das ist aber auch so ein bisschen klar, wenn man daran denkt, dass es schon ein bisschen älter ist, dieses Verfahren, der ist perfekt in Hardware zu realisieren, das kann man gleich an dem Ablaufdiagramm sehen. Es ist aber nicht schön, den in Hardware zu Software zu implementieren, das ist ziemlich aufwendig, selbst mit modernen Prozessoren kann man sich da ganz schön Zeit rausholen. Aber eigentlich eine der primären Ideen von dem DS, also war eben schon, dass er auch in Hardware realisiert werden kann. Und das kann man ihm bestätigen, das kann man perfekt bei dem Schlüssel machen. Ja, Entschlüsselung und Verschlüsselung ist sogar sehr gleich, was man ja auch den Hardware-Aspekt ein bisschen berücksichtigt, dass halt eben dieselbe Hardware-Komponente soweit ich benutzen kann, ich muss halt nur minimale Änderungen vornehmen. Und jetzt das Hauptfeature, er macht eigentlich fast alle von unseren Anforderungen, nämlich halt irgendwie, dass wenn ich den Schlüssel so ein bisschen ändere, ändert sich der Verschlüsseltext super auf sehr große Anzahl von Bits und auch beim Starttext, wenn ich dann ein bisschen ändere, ändert sich das halt relativ stark. Allerdings, jetzt kommen wir wieder zu dem Nachteil, eine textliche Schlüssellänge ist der Umbau nicht ganz so groß und insofern ist er halt mit heutigen Rechnern 1/4 durchgetestet und insofern eigentlich nicht mehr sicher zum Speichern oder zum Verschlüsseln von irgendwelchen Daten.
So, wie läuft das Ganze? Jetzt haben wir diese 16 Runden. Grob sieht er so aus, also ich packe oben mein Plaintext rein, mein Klartext, den würfel ich als erstes mal durch ein standardisiertes Verfahren durch. Ganz unten würfel ich den noch so viel auseinander. Und auf der anderen Seite packe ich mein Key rein. Der Key wird bei jeder Runde ein Stückchen weitergedreht. Also das ist ein bisschen verschoben, dass halt diese Runden sich auch innerlich ein bisschen unterscheiden.
Jetzt gucken wir uns mal an, wie so eine Runde aussieht. So eine Runde sieht nämlich so aus. Wir haben auf der einen Seite hier das L und das R. Das ist der Klartext. Das C und das D ist unser Schlüssel. Jeweils in zwei Hälften aufgeteilt. Und was wir als erstes machen, ist, wir nehmen uns die zweite Hälfte vom Klartext und gehen für die nächste Runde als erste Hälfte. Und das, was wir oben als L reingekriegt haben, das packen wir unten mit dem Score nochmal auf das Ergebnis drauf. Wahrscheinlich so eine Abhängigkeit zwischen den verschiedenen Stufen erreicht, das relativ einfach Art und Weise. Ich kann jetzt die Stufen nicht mehr einzeln evaluieren, weil irgendwie der Ausgang von der vorherigen Stufe in die nächste Stufe mit reinspielt. So. Auf der Seite ist halt relativ einfach, die beiden Teilwörter shifte ich halt einfach nur, und um halt in die nächste Runde reinzukommen. Und dann nehme ich mir meinen Schlüssel und packe den ein bisschen, mache den ein bisschen kleiner, schmeiße ein paar Bits weg, sodass nur noch 48 übrig bleiben. Und hier drüben beim Klartext mal genau das Gegenteil, ich habe hier wirklich so eine Endpack-Funktionalität, sodass ich halt den so ein bisschen aufblase. Zusätzliche Bits hinzufügen, dann packe ich die X-Ohr auf und dann mache ich das Aufblasen wieder zurück, rückgängig. Und das Gute ist natürlich, dass es natürlich sich invertieren lässt, die jeweils bei den Funktionen hier. Und auf den aufgeblasenen Teil, der ist dann nicht genau auf 48 Bit aufgeblasen, wenn ich den auf 48 verkleinert habe, kann ich die X-Ohren, mache ihn wieder kleiner, permutiere dann noch ein bisschen und dann packe ich halt, wie gesagt, mit einer Hälfte drauf und schon in eine Runde durch. Und dann sind sie wieder von vorne los. Das mache ich dann 16 Mal und nach 16 Mal sollte dann tunlichst mein Schlüssel gut durchgewürfelt sein. Und das kann man sich auch hier relativ gut angucken. In dem Experiment haben wir jetzt zwei Klartexte genommen, die sich genau um einen Bit unterscheiden. Deswegen hier sofort mal groß geht vor Runde 0, unterscheiden sich genau um einen Bit.
Und dann gucken wir uns an, in jeder Runde wird der Unterschied zwischen den Klartexten immer Schritt für Schritt ein bisschen größer, sodass am Ende ja das nahtlose Ergebnis rauskommt, dass 34 von den 64 Bits des Ciphertexts, der bei den Ciphertexten von den initial recht ähnlichen Klartexten sich unterscheiden. Und genauso, wenn man es andersrum macht, wenn man sagt, wir nehmen zweimal denselben Klartext, aber ein Schlüssel, der sich genau um einen Bit unterscheidet, mit, klar, sind am Anfang sind sie noch komplett gleich, und dann gehen wir auch wieder Runde für Runde durch, und am Ende stellen wir fest, dass 35 Bits aus dem Text sich unterscheiden, also aus den beiden Ciphertexten, obwohl sie beide aus dem gleichen Klartext generiert wurden. Insofern sieht man schon, dass es relativ schwierig ist, eine Abbildung von dem Ciphertext, oder auch selbst wenn ich zwei Ciphertexte habe, kriege ich kaum mehr raus, was war der Klartext, was war der Schlüssel. So, ich habe schon gesagt, dass es technisch oder irgendwie der Schlüssel nicht richtig Sinn macht, die erstmal einzusetzen. 2001 gab es so ein verteiltes Rechnen, ein bisschen Vorgänger von Sethi-Elektron, einfach auf verschiedenen Rechnern verteilt. Das ist knackig, das geht schon in 22 Stunden heutzutage, wenn man sich überlegt, wie die Rechnertechnologie sich da eben fortentwickelt hat. Kriegt man das natürlich auch schon mit auf nicht verteilten Rechnen oder mit verteilten Rechnen deutlich kürzerer Zeit geknackt. Also insofern ist der Schutz, den DES bietet, nicht mehr so hoch. Andererseits sollte man sich dann wieder zu dieser Frage der Schwachstellen- und Bedrohungsanalyse fragen, ja, wie groß muss denn der Schutz sein? Also wenn es halt irgendwie ein Datagramm ist, was eh nur eine Lebenszeit von einer halben Stunde hat, und dann hast du die Daten so veraltet, dass selbst mein Gegner damit nichts mehr anfangen kann, dann ist es vielleicht noch sicher genug. Andererseits muss ich dann aber auch genug den Schlüssel wechseln, damit er dann halt nicht nach einem Tag rechnen, mein Schlüssel rauskriegt, und dann den Datagramm deutlich schneller gelesen wird. So, was kann man sich denn überlegen? Ja, machen wir es doch einfach super sicherer, oder vergrößern wir einfach den Suchraum, weil eigentlich der Suchraum ist es ja, was den Ding am meisten auf die Füße fällt, und packen das Ding zweimal hintereinander. Also wir nehmen einmal DES mit einem Schlüssel, dann nehmen wir noch ein zweites Mal DES mit einem zweiten Schlüssel, und rein theoretisch kommt man jetzt ja von einem Suchraum von 2 auf 56 auf einen Suchraum von 2 auf 12. Also nicht verdoppelt, sondern wirklich enorm vergrößert, Quadrat. Praktisch stellt man aber relativ schnell fest, ja, gute Idee, schlechte Umsetzung, klappt nicht, weil ich nämlich diese schöne Median in the Middle Attack. Gegeben, ich habe den Klartext und den Ciphertext abgefangen, dann, was ich dann halt einfach machen muss, ist, ich setze mich eben vor mir eine Tabelle von allen Entschlüsselungen für alle möglichen Ks, die dann halt dieses VK1 von M darstellen, das dauert 2 auf 56. Und ich habe meinen Ciphertext, also kann ich vielleicht in der Richtung mit allen K2-Möglichkeiten, dauert auch 2 auf 56, komme ich von 2 mal 2 auf 56, was signifikant kleiner ist als 2 auf 112. Insofern ist das ein typisches Beispiel für diesen einfach mal komplizierter machen, das macht die Sache wirklich komplizierter, sondern in dem Fall ist ja eigentlich die Sicherheitsstufe ja nicht wirklich signifikant besser als die von einfachen. So, nichtsdestotrotz, die Idee ist ja schon mal nicht schlecht mit dem Kaskadieren von den Sachen. Deswegen kommt man dann drauf, mehr viel hilft viel, also packen wir noch eine dritte Stufe hinter. Was man jetzt einfach machen kann, ist, wir können jetzt hier K1, K2 und K3 nehmen. Was wir aber gerade eben gesehen haben, ist, dass wir hier jetzt auch wieder diese Mittelattacke machen können. Also wir können hier quasi rückwärts gehen, hier vorwärts. Der Vorteil ist, bei dem den müssen wir extra uns angucken. Insofern klappt halt die Mittel nur, um entweder die erste Stufe oder die letzte Stufe zu überwinden. Und da das sowieso keinen Unterschied mehr macht, nehmen wir dann einfach für die erste und die letzte Stufe dieselben Schlüssel. Hat den Vorteil, dass unsere Schlüssellänge kürzer wird, die ich ja auch irgendwie übertragen muss und speichern muss. Und dann kommt man auf diese Lösung. In dem Beispiel, was wir hier haben, haben wir dreimal den Encrypt hintereinander. In häufigen Implementierungen findet man so, dass hier in der Mitte nicht ein Encrypt, sondern ein Decrypt drin steht. Wie gesagt, die Implementierung von Encrypten und Decrypten ist ja relativ gleich. Insofern kann man die auch schön austauschen. Vom Sicherheitsansatz macht es keinen Unterschied. Und diesen Vorteil daran ist, dass man wieder in die Art der Ecke ist, wenn ich so einen Chip baue, der hier Encrypt, Decrypt, Encrypt macht, Und diesen Chip will dann irgendeiner benutzen, der eben noch die S einsetzt. Die kann ja einfach mal an allen K-Kanälen seinen Schlüssel anlegen und was das Ding dann am Ende macht, ist einfach die S anstelle von Triple DES. Das ist natürlich ein bisschen Hardware-Verschwendung, da zwei Komponenten in uns arbeiten zu lassen, aber mein Gott, ist ja Hardware, das kostet ja keine Zeit.
So, ja.
Vielleicht noch als Ergebnis hier, klar, das Ding hat natürlich jetzt auch nicht den perfekten neuen Suchraum oder die perfekte Sicherheit von 2.112, sondern nur noch 2.80, dadurch, dass man hier, ich glaube, noch ein paar andere Angriffe machen kann, um halt vielleicht auch ein bisschen ein paar Abkürzungen zwischen den verschiedenen Wegen zu finden. Also ganz so einfach ist es dann auch nicht und durch Hinzufügen von mehr Stufen wird es halt eben auch nicht mehr signifikant schlechter. Insofern kommen wir zu dem.
Nee, kommen wir noch nicht zu dem nächsten Problem, sondern jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Problem,
wenn wir jetzt auf DES oder Triple DES einsetzen. Wir haben jetzt ja so eine Blocklänge von 64 Bit. Das reicht ja nicht, um meine E-Mail zu verschlüsseln oder um eine SSL-Kanal abzusichern. Also insofern muss ich mir überlegen, wie gehe ich jetzt mit mehreren Blöcken um. Die einfachste Verfahren wäre, ich mache wirklich jeden Block für sich. Wird verschlüsselt, das Verfahren nennt man dann Elektronik-Coco. Und in dem Namen steht eigentlich schon drin, was seine größte Schwachstelle ist, weil am Ende ist dieses Elektronik-Codebook dann auch nichts Besseres als ja, ein Codebook, also ein Buch, wo lauter Zuordnungen von Klartext und Cyphertext drin stehen, nur halt eben, dass dieses Buch halt von 264 Einträgen hat. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach nur so eine Zuordnung und wenn ich lang genug meine SSL-Leitung da beobachte, kann ich dann halt auch mal einen Häufigkeitsanalysen anfangen und die dann vielleicht doch noch geknallt. Insbesondere, weil das sollte man ja vielleicht auch noch überlegen, in dem Fall bleibt der Schlüssel ja, wird ja einmal ausgetauscht und bleibt ja dann auch eine längere Zeit konstant und insofern, also bei SSL im konkreten Fall nicht über verschiedene Verbindungen, aber in anderen Anwendungen und insofern hat man dann ja, genug Zeit, um seine Statistiken zu bauen und darüber halt irgendwelche Analysen zu machen. Insofern ist jetzt die Frage, wie können wir das irgendwie verbessern? Also, wie können wir dafür sorgen, dass halt ein 64-Bit-Block am Anfang meines Textes anders verschlüsselt wird als ein 64-Bit-Block am Ende meines Textes? Und da gibt es halt verschiedene Techniken, die das ja, beeinflussen. Also, die Kernlinie des Ganzen ist relativ einfach. Ich nehme halt einfach den vorhergehenden Block und packe ihn halt in irgendeiner Art und Weise in meine Berechnung des neuen Cyphertextes rein und immer so weiter. Ja, dann gibt es hier die Cypher-Block-Chaining, Cypher-Feedback, Outbound-Feedback. Die Frage an der ganzen Geschichte oder an den verschiedenen Verfahren ist eigentlich bloß, ja, wo stecke ich jetzt meinen vorhergehenden Block rein als Initialisierung? Jetzt gucken wir uns mal ein Beispiel an. Das ist jetzt das Elektronik-Codebook. Ich mache halt wirklich, ich habe meinen Text in diesen Teil P1 bis PN zerlegt und jeder Teil wird einzeln bearbeitet, kommen halt auch unabhängige Teile raus. Wenn P1 und P2 ja zufällig gleich sind, dann ist C1 und C2 natürlich auch zufällig gleich oder absichtlich gleich an der Stelle. Und der Angreifer könnte da relativ schnell irgendwelche Schlüssel rausziehen. So, jetzt nehmen wir das Cypher-Blockchain als ein Beispiel. In dem Fall ist die Idee, dass ich halt die Ausgabe des also den Cyphertext von so einem Block als auf den Klartext von dem nächsten Block auf XORe und dann das Ding erst verschlüssele und das dann immer so weitermache. Im umgekehrten Fall ist es dann auch relativ schön. Ich nehme halt einfach meinen Cyphertext, den ich empfangen habe, den gebe ich schon mal der nächsten Stufe, während ich hier in Ruhe entschiffre und der deschiffriert seinen Teil und nimmt dann halt meinen Teil noch dazu und packt den mit XOR wieder rauf. Da XOR ja so schön symmetrisch ist, gibt es dann auch gar keine Probleme. Ein Punkt, der vorhin auch schon auf der Folie stand, um das Ganze schön zu machen, muss ich natürlich für den ersten Block diesen Initialisierungsvektor überlegen, mit dem ich dann ja, im ersten Block dieses ganze System anstoße. In dem Fall wäre dann halt eben dieser Initialisierungsvektor zusammen mit dem Schlüssel K der Schlüssel, den ich austausche, oder in manchen Systemen lege ich den halt auch schon im System bei S, den Initialisierungsblock. Womit dann natürlich ja, die E-Mail halt für den zufälligen Teil, sondern erst für den späteren Teil zufällig wird. So, das Ganze hat jetzt wieder einen Vorteil und einen Nachteil. Vorteil ist natürlich, wenn die letzten Beispiele P1 und P2 gleich sind, dann ist C1 und C2 nicht gleich. Allerdings, wenn
auf Netzwerkebene C2 nicht ankommt, dann habe ich natürlich ein Problem.
Ich kann plötzlich C3 nicht mehr entschlüsseln, obwohl ich die empfangen habe. Das ist natürlich bei dem
Elektronik-Gutbuch relativ einfach. Ne? Selbst wenn ich hier den ersten nicht kriege, kriege ich halt den zweiten, der ist ja komplett unabhängig und schon habe ich den entschlüsselt. Wenn ich hier den ersten nicht kriege, kriege ich halt dementsprechend auch nicht das, was ich hier ins X-Ohr reinstecken muss und demzufolge kann ich halt auch nichts mehr anfangen. Das Gute, deswegen haben wir das jetzt auch wieder als Beispiel rausgenommen, ist, er ist natürlich immun dagegen. Oder nicht immun, aber zumindest ist er insofern nett, als dass er nach zwei Stufen dann wieder in den Tritt reinkommt. Dadurch, dass ich halt eben den hier oben schon abgreife und nicht erst hier unten, kann ich also diesen C2, den kriege ich vielleicht nicht dekodiert, den muss ich halt wegschmeißen, aber wenn jetzt C3 ankommt, dann kann ich C3 wenigstens wieder dekodieren mit den Informationen, die ich aus C2 rausgeholt habe. Bei anderen Verfahren ist es nicht so, die sind halt nicht stabil gegen so eine Ausfälle zwischendurch, dafür haben die dann halt andere Vorteile, wo die dann natürlich auch schwieriger zu analysieren sind beim Beobachten. So, das war jetzt ein Video war, wir nehmen jetzt einfach DES und machen das ein paar Mal hintereinander, um die Sachen ein bisschen komplizierter zu machen. Eine andere Idee wäre jetzt, wir legen uns einfach mal ein komplett neues Verfahren aus und wieder waren es die Amerikaner, die eine Ausschreibung gemacht haben für einen Verschlüsselungsstandard, der allerdings in den DES ja am Anfang schon hier unter Export verboten lag, diesmal sogar als Bedingung hatte, dass er halt weltweit verfügbar ist. Und die haben halt eine Ausstellung gemacht, haben sich diverse Leute beworben in ihren Verfahren. Und wie man sieht, war zum Beispiel schon mal eine Anforderung war auch diese Implementierbarkeit, die DES ja zumindest auf der Software-Ebene nicht geboten hat, die jetzt aber das neue Verfahren AES auf beiden Seiten, nämlich auf Software- und Hardware-Seite, relativ gut zur Verfügung steht. Und ja, dann gab es ein Rennen vor 12-8 Jahren und am Ende 2000 wurde dann halt eben der Rheindahl-Algorithmus von zwei Belgiern erkoren als der neue Standard-Algorithmus, jetzt halt eben manchmal bekannt als AES oder manchmal auch noch unter seinem ja, quasi der wissenschaftlichen Namen, den die beiden Autoren irgendwie haben. So, und wie funktioniert das typische Stück nun? Hier kurz in der Grafik zusammengefasst. Man kann jetzt verschiedene Blocklängen und verschiedene Schlüssellängen eingeben. Das ist halt relativ wichtig, weil ich ja diverse Anwendungen habe, wo zum Beispiel gar nicht eine riesige Blocklänge haben will, weil zum Beispiel ein Datum, was ich verschicke, es überhaupt gar nicht schafft, meine 256 Bits voll zu kriegen. Und insofern würde ich dann unnötig Müll auf die Leitung schicken, nur um diese Blocklänge voll zu kriegen. Und dann ist der Vorteil hier, dass ich das so konfigurierbar habe. Schlüssellänge halt auch konfigurierbar, aber natürlich auch in der Art und Weise, dass ich die nicht einfach nur wild größer machen kann, sondern dass ich wirklich, wenn ich einen 196-Bit-Schlüssel nehme, der eigentlich auch schon komplizierter ist als einen 128-Bit-Schlüssel. So, das Ganze geht auch wieder über Runden. Die Anzahl der Runden bestimmt sich halt daraus, wie groß die Blöcke bzw. Schlüssel sind, die ich da reinstecke. Und wie jede Runde aussieht, gucken wir uns jetzt mal gleich im Detail an. Als erstes, wir nehmen jetzt unseren Block, den wir haben, und zerlegen den in so eine 4x4-Matrix. Und wie man es jetzt schön bunt dargestellt sieht, der erste Schritt ist relativ einfach. Ich mache einfach eine Substitution. Ich habe eine Tabelle, da steht drin für jeden Bytewert irgendein anderer Byte. Also es ist halt quasi eigentlich auch nichts großartig anderes als dieses Caesar-Verfahren, das wir uns am Anfang angeguckt haben. Ich habe halt meine Tabelle und den Buchstaben habe ich einen anderen Buchstaben. Das machen wir jetzt für jeden dieser Blöcke hier. Das ist die Substitution in der ersten Runde. In der zweiten Runde mache ich jetzt was, was halt eher in diese Richtung Permutationsverfahren geht, was wir uns am Anfang angeguckt hatten. Da ich das hier so auf Zeilen eingebaut habe, mache ich jetzt in jeder Zeile, schiebe ich gar nicht weiter, die schiebe ich um 1 weiter, um 2. Letzte und 3, weil ich verschiebe das Ganze so ein bisschen. Und in der nächsten Runde gehe ich spaltenweise weiter und ich wende jetzt auf jeder Spalte so eine Transformation an. Mathematisch betrachtet multipliziere ich das in der Matrix
sodass dann halt das Ergebnis wieder ein Vektor ist, der allerdings ja, ja andere Eigenschaften, also andere Zahlen drin stehen als das Vektor. So, soweit so gut. Jetzt kommt dann auch endlich mal der Schlüssel ins Spiel. Ich habe nämlich einen runden Schlüssel, der sich wieder aus dem Hauptschlüssel, also den Schlüssel, den ich als Eingabe reingepackt habe, berechnet hat, und die werden dann auch bei aufeinander addiert. So, und nach der ganzen Aktion gehen wir wieder vorher raus.
Und dann, je nach Verfahren, halb neun, elf oder 13 Runden.
Und so lange habe ich dann alles schön wild durcheinander gemischt.
So.
Was ich ja schon gesagt hatte, war, ne, das Schöne daran ist, man kann es halt die Software relativ einfach realisieren, das hat man vorhin ja eben schon gesehen, das war jetzt eher so die Informatiker-Sicht, das ist so die E-Techniker-Sicht, dass sie auch schön in Hardware realisieren. Insofern ist das quasi der ideale Nachfolger von dem vorhergehenden DS. So. Ja, weit schön. Es ist so ein leichtes metrisches Verfahren. Der Vorteil von metrischen Verfahren ist, dass sie wirklich relativ flach sind. Also wenn man die, jetzt mal schon als Vorwurf, mit den symmetrischen Verfahren vergleicht, sind die wirklich um Längen schneller und können mit deutlich kürzeren Schlüssellängen arbeiten als die asymmetrischen Verfahren. Großes Problem ist natürlich, wenn ich das wirklich ernsthaft benutzen will, muss ich halt jetzt mit jedem Kommunikationspartner, mit dem ich irgendwie eine Verbindung aufbauen will, vorher ein Schlüsselpaar austauschen. Was man irgendwie in der Praxis ja immer häufiger sieht, ist, dass das gar nicht passiert, sondern wenn dann die Gruppenschlüssel definiert, das hat dann natürlich einen großen Nachteil, wenn einer aus der Gruppe halt geht, muss ich halt entweder nur einen Gruppenschlüssel definieren oder darauf vertrauen, dass er sich an das NDA hält und nichts verrät. Insofern, idealerweise habe ich natürlich mit jedem einen persönlichen Link ausgetauscht, habe dann hier schön ausgerechnet, n mal n minus 1 halbe Schlüssel, damit wir wirklich alle miteinander irgendwie reden können. Und das wird natürlich super kompliziert, allein schon von der Verwaltung, dass ich jedes Mal hier nicht einen Schlüssel auskriegen kann. Anderes Problem ist natürlich, ja, wie soll das funktionieren mit dem Schlüsselaustausch? Der muss natürlich auch geheim passieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, würden wir jetzt hier an den Kurs, ich will mit jedem von euch über Schlüssel kommunizieren, dann müsstet ihr jetzt alle einmal vorbeikommen in mein Büro und euren Schlüssel abgeben. Das wäre natürlich ein Riesenaufwand und ließe sich auch sicherlich deutlich vereinfachen. Und in unserem Fall geht das ja, wir können uns irgendwie in Person treffen. Wenn wir jetzt natürlich irgendwie weltweit verteilt sind, dann klappt das nicht mehr. Und schon kommt das Zaubermittel asymmetrische Verschlüsselung ins Spiel. Die Idee dabei ist, ich habe also zwei Schlüssel, den, ja, in dem Fall ich zum Y. Den einen Schlüssel, den mache ich öffentlich, den anderen Schlüssel lasse ich geheim. Und dadurch, dass ich halt die, diese Verschlüsselungsfunktion, was wir vorher V und E haben, die ist wieder parametrisiert, also die Verschlüsselungsform mit dem Schlüssel X erzeugt halt den Ciphertext und die Entschlüsselungsfunktion mit dem Schlüssel Y erzeugt den Klartext. Und wenn wir es dann auch noch richtig schön machen, ist Verschlüssel und Entschlüssel auch noch dieselbe Funktion. Und schon habe ich ein asymmetrisches Verfahren, das einen riesen Vorteil hat. Ich gebe dir einmal so ein Schlüsselpaar, ich muss mir nur einmal meinen privaten Schlüssel merken und kann den anderen öffentlich freigeben. Mit dem kann auch keiner was Böses anstellen, außer mir verschlüsselte E-Mails schicken. Aus diesem Schlüssel kann auch niemand, also oder mit Kenntnis des öffentlichen Schlüssels, kann auch niemand Ableitungen machen bezüglich des privaten Schlüssels. Dahinter. Und insofern habe ich die Probleme, die ich gerade skizziert habe, wieder rausgenommen. Ja, wenn es hier oben gesehen, dann bin ich jetzt natürlich diese gleiche Verschlüsselungsfunktion habe, dann kann ich halt eben auch X und Y permutieren. Das Gute daran ist, ich kann das Gute dann auch für digitale Signatur einsetzen und das gucken wir uns aber jetzt nächste Woche an. So, ich war jetzt ein bisschen schnell, insofern würde ich jetzt einfach sagen, wir verschieben das auf nächste Woche, die ganzen Details zum ersten Mal, also unsere Lidenschaft nicht mehr, so schnell bin ich auch nicht, und dann, ja, bis nächste Woche.